ganz ehrlich, vor ein paar Monaten hätte ich, glaube ich, noch nicht auf einen Podcast geklickt, in dem es um Waffen geht. Und irgendwie fühle ich mich auch noch so ein bisschen unwohl dabei oder es ist einfach ungewohnt, mich mit diesem Thema zu beschäftigen.
Aber gerade sind Waffenlieferungen ja irgendwie so voll oft auch in den Medien. Waffenlieferungen, Waffenexporte, schwere Waffen. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Deutschland hat ja jetzt auch sich entschlossen, schwere Waffen zu liefern an die Ukraine. Und deshalb haben wir gedacht, es ist dann doch ganz gut, sich mit dem Thema mal ein bisschen genauer auseinanderzusetzen. Und wir schauen uns heute mal an, was sind denn überhaupt schwere Waffen und wie läuft so ein Waffenexport überhaupt ab? Und müssen wir jetzt auch Angst haben, dass der Ukraine-Krieg sich dadurch auch noch weiter ausweitet und weiter eskaliert?
Ich bin Johanna.
Und ich bin Vicky und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die und Du.
Die und Du. Dein Politik-Podcast von Das Ding und dem SWR Hauptstadtstudio Berlin.
Lange hat ja Bundeskanzler Scholz gezögert und jetzt hat er sich aber doch dafür entschieden, dass Deutschland schwere Waffen an die Ukraine liefern wird. Und der Bundestag hat das auch mit einer großen Mehrheit beschlossen. Und so hat das dann Scholz am 1. Mai bei einer Kundgebung erklärt.
Ich respektiere jeden Pazifismus. Ich respektiere jede Haltung. Aber es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die putinsche Aggression ohne Waffen verteidigen. Das ist aus der Zeit gefallen. Aus diesem Grunde ist es auch ganz klar, wir werden die Ukraine weiter unterstützen. Mit Geld, mit humanitärer Hilfe, aber auch mit Waffenlieferung, wie viele andere Länder in Europa das auch machen. Das ist jetzt notwendig.
Aber jetzt Frieden schaffen mit Waffen, geht das überhaupt wirklich? Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP findet, ja. Sie ist Vorsitzende des Verteidigungsausschusses und erklärt uns im Laufe dieser Podcast-Folge auch mal, warum Waffenlieferungen für sie der einzig richtige Weg sind, um Putin zu stoppen. Und sie erklärt uns, warum wir die Worte Atomkrieg oder Weltkrieg vielleicht weniger in Diskussionen verwenden sollten. Zuerst schauen wir uns aber mal an, was überhaupt schwere Waffen sind und wie die Rüstungsindustrie funktioniert. Denn wenn ich ehrlich bin, bin ich da irgendwie immer noch ziemlich planlos. Und ich schätze mal, vielen von euch geht es da vielleicht auch so. Da wird nämlich immer gefühlt so voll geheimnisvoll drüber gesprochen, was ist eigentlich die Rüstungsindustrie. Und deshalb wollen wir mal die ganzen Basics verstehen. Wir sprechen jetzt mit Eckhard Prose. Er ist Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Das ist eine staatliche Einrichtung und deren Aufgabe ist es, die sicherheitspolitischen Ziele Deutschlands nach außen zu tragen und auch zu erklären. Und er kennt sich deshalb auch ziemlich gut mit den Fragen rund um die Verteidigungspolitik und um die Rüstungsindustrie aus. Hallo, Herr Prose.
Ja, ich grüße.
Was ist denn überhaupt die Rüstungsindustrie?
Das ist ein Industriezweig. Gar nicht so groß, wenn man alles zusammenrechnet, vielleicht 100.000 oder so Beschäftigte. Ein Industriezweig, der weit weniger als 1% zum Inlandsprodukt, zu allem, was wir produzieren, beiträgt. Weltweit gesehen sind wir nicht ganz klein, weil es so viele Länder auch wieder nicht gibt, die Rüstungsgüter herstellen. Natürlich sind die USA ganz, ganz viel größer, aber danach kommt lange nichts und dann Russland, China und so und dann kommt schon Großbritannien, Frankreich und wir etwa.
Und warum wird da irgendwie immer so ein Geheimnis drum gemacht? Also ich zum Beispiel weiß eigentlich so überhaupt nichts über die Rüstungsindustrie.
Ich glaube, die Rüstungsindustrie selbst macht um sich selbst kein so großes Geheimnis. Die machen sogar manchmal auch ein bisschen Werbung dafür, wie wichtig sie sind. Es ist eine Hightech-Industrie in Deutschland natürlich. Geheimnisvoll ist erstens zum Teil das, was sie produzieren, die Waffen selbst, weil die ja in einer Situation eingesetzt werden, wo es darauf ankommt, dass vielleicht der Gegner die Waffe nicht so genau kennt, dass er nicht genau weiß, wie weit reicht die, dass er nicht so genau weiß, wie arbeitet das Radar und so weiter. Also da will man gewisse technische Parameter sicherlich geheim halten. Ein anderer Grund ist, glaube ich, dass solche, insbesondere die Waffen selbst, die kann man ja nicht so im Geschäft einfach kaufen. Also sie können ja nicht einen Panzer kaufen und den in ihren Garten stellen.
In der Berichterstattung über die Ukraine wird ja jetzt immer von schweren und leichten Waffen gesprochen. Können Sie da vielleicht nochmal sagen, was sind überhaupt schwere Waffen und was sind leichte Waffen?
Das kann man ziemlich gut sagen und es ist auch gar nicht schwer zu verstehen. In gewisser Weise ist es banal. Leichte Waffen sind tatsächlich leichter. Waffen, die Panzerabwehr leisten können oder die auch Flugzeuge abschießen können und die in der Hand gehalten werden, also tragbar sind, das sind leichte Waffen. Schwere Waffen, typischerweise Panzer, der Name sagt schon, die sind gepanzert, also sehr schwer. Auch Artillerie oder Flugabwehrgeschütze, das sind schwere Waffen.
Und wie kann ich mir dann so einen Rüstungsexport vorstellen? Die Rüstungsfirma kann ja nicht einfach sagen, wir möchten jetzt Waffen in ein bestimmtes Land schicken, oder?
Nein, genau, das ist sehr streng reglementiert. Da gibt es Gesetze, Verordnungen auf EU-Ebene, auf deutscher Ebene. Wenn also ein Land, sagen wir die Türkei, möchte ein paar Leopard-Panzer kaufen, man bei einer deutschen Firma, sie bekunden also Interesse, sie fangen ein Gespräch an mit der Firma. Am Ende des Tages, diese Firma kann zwar sich mit der Türkei einigen, für welchen Preis sie zu kaufen sind, aber sie kann die nicht einfach exportieren, sondern sie muss dann die Bundesregierung fragen. Und die Bundesregierung ist genau genommen am Ende des Tages der Bundessicherheitsrat, also ein Teil des Kabinetts. Die müssen einem solchen Export letztlich dann das grüne Licht geben. Das wird dann exekutiert vom Wirtschaftsministerium und letztlich einer Behörde, die für diese Ausfuhren zuständig ist.
Und welche Kriterien gibt es da? Also wonach entscheiden die das, in welche Länder sie dann Waffen liefern?
Stellen Sie sich vor, ein Partner, Staat aus der NATO oder aus der EU sagt, wir brauchen jetzt Panzer oder Geschütze, sagen wir Norwegen, dann ist das unproblematisch. Wir gehören derselben Organisation an, wir haben dieselbe Regierungsform, wir streben nach denselben Zielen letztlich. Die Staaten, wo es mehr Diskussionen gibt und wo es problematischer ist, sind sogenannte Drittstaaten, also Staaten, die nicht in diese Gruppe NATO-EU-Gleichgesinnte fallen. Typischerweise könnte man nennen, ein Staat vielleicht wie Ägypten, Saudi-Arabien ist kontrovers. Und dann gibt es in der Tat Kriterien, weil in unseren Rüstungskontrollrichtlinien und Gesetzen überall drin steht, wir liefern nicht in Spannungs- und Kriegsgebiet. Das ist eine Grundregel. Kritisch gesehen wird natürlich von uns, wenn ein Staat Menschenrechte nicht achtet, wenn ein Staat in Konflikte verwickelt ist, entweder in dem Staat selbst, weil vielleicht der Norden gegen den Süden kämpft, oder auch zwischen Staaten, sagen wir, der Staat selbst mit einem Nachbarstaat Konflikte anfängt. Sowas ist immer ein Problem und führt häufig dazu, dass wir sagen, nein. Es gibt aber auch Gegenargumente oft und dann wird es eben schwierig. Zum Beispiel, wenn ein Staat für die Stabilität in der Region wichtig ist und wir als ein Staat, der viel Handel treibt, wir als ein Staat, der Frieden und Ordnung in der Welt letztlich unterstützen will, sind auch daran interessiert, dass in der Region Stabilität herrscht. Und wenn wir denken, dass der Export eines gewissen Waffensystems dazu beitragen kann, dass dieser Staat seine Stabilisierungsfunktion in der Region wirklich spielt, könnte es sein, dass man dann trotzdem sozusagen in einer Grauzone, wo man abwägen muss, zum Ergebnis kommt, also dieses Waffensystem können wir in einer gewissen Stückzahl verantworten, dorthin zu exportieren. Es kommt auch auf das Waffensystem an. Es ist ein Unterschied, ob Sie ein Schiff schicken oder ob Sie einen Panzer schicken.
Also gibt es nicht nur, wir exportieren Waffen oder keine Waffen, sondern man unterscheidet auch noch, welche Waffen man liefert und welche man nicht liefern kann.
Genau so ist es, ja.
Aber kann es dann nicht auch manchmal sein, dass es so ein Konflikt gibt zwischen, wir verdienen jetzt Geld, indem wir Waffen verkaufen, und das wäre aber eigentlich nicht gut für die Sicherheit beispielsweise?
Also wir dürfen, glaube ich, nicht von der Rüstungsindustrie in erster Linie sprechen als einer zentralen wirtschaftlichen Stütze unserer Volkswirtschaft, die wir jetzt dauernd durch Rüstungsexporte am Leben halten müssen.
Kann man denn sagen, in welche Länder die deutsche Rüstungsindustrie am meisten Waffen verkauft?
Ich kann Ihnen, das ändert sich natürlich jedes Jahr.
Ja.
Es gibt immer so einen Satz von, ich würde mal sagen, 30, 40, 50%, der in diese NATO- und EU-Staaten geht. Also die befreundeten Staaten, wo es keinerlei wirkliche ideologische oder politische Problemstellungen gibt. In dem letzten Jahr aber, 2021, war ein hoher Anteil, 40% etwa unseres Exports ging nach Ägypten. Und das ist ein Drittstaat, wo, je nach Betrachtungsweise, es natürlich schon auch viele Menschen gibt, die da Bedenken hätten. Menschenrechtslage in dem Land überhaupt, der Mangel an Rechtsstaatlichkeit in vieler Hinsicht, die Opposition wird bedroht. Und also da gibt es Gründe, kritisch zu sein, ganz sicher. Trotzdem haben viele Exporte stattgefunden. Und dann ist es eben interessant zu gucken, was wurde denn exportiert. Und das ist alles eigentlich in zwei Sektoren. Das eine ist sozusagen Boote, Schiffe, also maritime Sektor. Den kann man schlecht anwenden, um die Opposition zu kontrollieren im Inland. Also ist der Abstand zu dem, was wir innenpolitisch problematisch finden, ist so groß wie möglich. Und Flugabwehrgeschütze, da kann man ähnlich sagen, also die kann man nicht gegen Demonstranten in der Straße einsetzen.
Und mit welcher Begründung erlaubt dann die Bundesregierung beispielsweise jetzt nach Ägypten Waffenlieferungen?
Also diese Dinge sind im Einzelnen immer sehr in der Tat geheim, weil man öffentlich nicht diskutieren will, wie wir jetzt einen Drittstaat genau einschätzen und was wir da für Argumente haben. Ägypten ist ein gutes Beispiel, glaube ich, für ein Land, das aus unserer Sicht durchaus eine gewisse regionale Stabilisierungsfunktion hat. Und im Falle der Ukraine würde auch ich argumentieren, unsere Interessen als Deutschland, als Europa, als der Westen, als Demokratien sind zentral betroffen, weil all das herausgefordert wird durch Russland, durch Putin, durch seinen Aggressionskrieg. Und wir müssen, glaube ich, um unsere Werte und unser Leben und unsere Sicherheit zu verteidigen, das an vorderster Front tun. Und die vorderste Front verläuft im Augenblick in der Ukraine. Wir tun es nicht mit eigenen Soldaten, sonst wären wir sofort Teil dieses Krieges. Aber wir tun es, indem wir die Ukraine unterstützen, eben auch mit schweren Waffen.
Ich habe aus dem Gespräch mitgenommen, dass ich es ziemlich krass finde, wie viele Sachen bei so einer Waffenlieferung eigentlich bedacht werden müssen. Also, dass man jetzt nicht zum Beispiel nach Ägypten einfach so Waffen liefern kann, sondern dass da auch immer geschaut werden muss, dass kein Ungleichgewicht in der Region entsteht. Also nicht, dass ein Land viel mehr Waffen hat zum Beispiel als ein anderes Land. Da habe ich irgendwie vorher noch gar nicht so dran gedacht, dass man das auch mitdenken muss, wenn man Waffen liefert.
Und bei der Ukraine ist es ja so, dass die nicht in der NATO und auch nicht in der EU ist, also gilt also als so ein Drittstaat, und deshalb ist es da eben nicht so easy, Waffen hinzuliefern. Aber Grund für diese Waffenlieferungen sind halt jetzt, dass da auch für die Freiheit und Sicherheit Deutschlands in der Ukraine gekämpft wird.
Was er, finde ich, auch ganz gut erklärt hat, ist der Unterschied zwischen leichten und schweren Waffen, weil das ist zwar so eine dumme Eselsbrücke, aber leichte Waffen kann man tragen und schwere Waffen sind eben gepanzerte Waffen, also einfach Waffen, die wirklich schwer sind. Das hat mir es irgendwie nochmal voll gut vor Augen geführt, so ein bisschen verbildlich, was leicht und was schwere Waffen eigentlich bedeutet. Die Linke und die AfD sind jetzt im Bundestag die einzigen Parteien, die gegen die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine sind. Aber wir wollten mal schauen, wie sehen das eigentlich andere Leute, und sind deshalb zu einer Antikriegsdemo gegangen am Brandenburger Tor hier in Berlin, um mal zu schauen, was andere Leute darüber denken.
Was ist deine Meinung zu den Waffenlieferungen?
Ich finde, die Waffenlieferungen sind richtig, weil die Ukraine sich verteidigen muss. Ich glaube, das ist der einzige Weg, den Krieg zu stoppen, leider.
Das fällt dir auch nicht leicht, dafür zu sein.
Ja, also ich finde, es ist richtig, dass es eine Debatte gibt und dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Das ist genau das, was so gut an Deutschland ist, dass man sich auch streiten kann. Und ich finde auch, es ist valide, die ganzen Bedenken zu äußern. Ich bin aber klar für die Waffenlieferung.
Ich bin natürlich dafür, für die Waffenlieferung, na klar. Ukraine ist die Tor für Deutschland und Polen. Ne? Wir kämpfen um die Freiheit, um die Demokratie jetzt.
Also ist Ihre Meinung
für
auch
Europa, genau, quasi. Ich meine, wir Ukrainer kämpfen von europäischer Demokratie. Und na klar, wir brauchen Waffen.
Solange Russland Waffen liefern kann, also nach Ukraine, und um die Menschen zu töten, warum kann Europa Ukraine nicht helfen? Also deswegen finde ich positiv, aber im Prinzip, also generell Waffenlieferung oder generell Waffen sind natürlich negativ.
Hast du auch Angst davor, dass wenn jetzt Waffen oder schwere Waffen geliefert werden, dass der Krieg dann noch weiter eskaliert?
Ja, ich habe Angst. Ich glaube, diese Angst ist auch normal und berechtigt. Also wenn eigentlich jeden Tag Lavrov, der Außenminister von Russland, sagt, hier Atomwaffen dort oder dort, dann wäre es fahrlässig und töricht, das nicht ernst zu nehmen. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, habe ich auch sehr große Angst vor, natürlich für die Menschen in der Ukraine, aber auch sehr große Angst für die Menschen in Europa. Ne? Also auch sie können vom Krieg stärker betroffen sein. Und ich bin der festen Meinung, dass man jetzt stoppen muss. Ansonsten riskiert man später einen anderen Krieg irgendwo anders.
Und wir haben euch auch mal auf Insta gefragt, wie ihr dazu steht.
Ich habe Angst davor, dass die Lage weiter eskaliert, dadurch, dass Deutschland immer mehr Waffen und auch jetzt stärkere Waffen an die Ukraine schickt. Ich würde es besser finden, wenn man den Menschen dort anders hilft, durch Hilfspakete oder durch Schutzausrüstung oder. Oder immer mehr Flüchtlinge aufnimmt.
Ich muss gestehen, dass ich das für einen sehr großen Fehler halte, weil wir dadurch einfach uns weiter am Krieg beteiligen und dadurch auch zur Zielscheibe Putins werden könnten. Ich glaube, das stellt für Deutschland eine sehr große Gefahr da, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht greifen können. Deswegen sehe ich das eher kritisch.
Also wie ihr vielleicht jetzt schon gesehen habt, irgendwie ziemlich verschiedene Meinungen. Und wenn man sich so den ARD-Deutschland-Trend anschaut vom 28. April, also vor ein paar Tagen, dann kann man das auch sehen. Es sind ungefähr gleich viele Leute für die Lieferung von schweren Waffen wie auch dagegen. Und 52% haben auch gesagt, dass die Bundesregierung eher entschlossen regieren soll und auch Härte gegenüber Russland zeigen soll. 40% wiederum fänden es aber besser, wenn die Bundesregierung sich eher zurückhaltend verhalten würde, um Russland nicht zu provozieren. Also ich finde, daran kann man ganz gut erkennen, sowohl von den Stimmen von Insta, von der Demo, aber jetzt auch von diesen Umfragen, wie gespalten gerade die Gesellschaft ist und dass viele einfach dafür sind, aber fast genauso viele dagegen sind. Und das beschäftigt uns irgendwie auch so voll. Was ist, wenn jetzt Putin komplett durchdreht, wenn ihn diese Waffenlieferungen jetzt vielleicht provozieren? Hat die Bundesregierung die Entscheidung überhaupt so gut durchdacht? Haben Sie das irgendwie überhaupt im Kopf, dass er durchdrehen könnte?
Und das fragen wir jetzt Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Sie ist Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag und hat sich sehr eben dafür eingesetzt, dass Deutschland jetzt schwere Waffen an die Ukraine liefert. Hallo, Frau Strack-Zimmermann.
Hallo.
Vielleicht noch ganz kurz zu Beginn. Was macht man denn als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses? Also was sind da Ihre Aufgaben?
Also der Verteidigungsausschuss ist einer von vielen im Bundestag. Der kümmert sich jetzt speziell um das Thema Bundeswehr. Das heißt, alles, was die Bundeswehr macht und alles, was die Sicherheit Deutschlands betrifft. Und wir sind 36 Mitglieder und arbeiten eben eng mit dem Bundesverteidigungsministerium zusammen und kontrollieren das letztendlich auch. Das ist unsere Aufgabe.
Und die Bundesregierung hat ja jetzt sehr lange damit gezögert, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern, obwohl es ja viele andere Länder wie Frankreich, die USA oder die Niederlande schon längst gemacht haben. Wieso war denn die Regierung da so zögerlich?
Ja, das ist natürlich, also wenn es um Waffen geht und schwere Waffen, das ist natürlich auch ein Thema, was eine echte Herausforderung ist. Ich habe am Anfang auch Verständnis dafür gehabt, dass man da etwas vorsichtig mit umgeht. Auch wir haben gesagt, also wir unterstützen die Ukraine mit militärischem Material, aber schwere Waffen muss das sein. Jetzt sind 2 Monate vergangen und wir bekommen ja alle mit und sehen, was in der Ukraine passiert und wie viele Menschen dort sinnlos umgebracht werden. So, und jetzt erkennt die Bundesregierung, dass es doch wichtig ist, eben auch schwerere Waffen dorthin zu liefern. Übrigens sind wir da nicht alleine, das machen europäische Staaten alle, das macht die NATO, macht Kanada, USA. Ich glaube, das ist der richtige Weg, dass wir die Ukraine unterstützen, weil es geht dabei auch um unsere Werte, um Freiheit, Frieden und auch Menschenrechte.
Und bei mir persönlich ist es ja zum Beispiel auch so, dass ich schon auch Angst vor einer weiteren Eskalation habe und vor allem eben, dass Putin auch Atomwaffen verwenden würde. Was sagen Sie denn zu den Leuten, die jetzt Angst vor einem dritten Weltkrieg haben? Weil die Waffenlieferungen könnten Russland doch provozieren, oder?
Also ich habe super Verständnis dafür, dass das Menschen beunruhigt. Und das ist ja auch eine extrem beunruhigende Situation. Trotzdem sollten wir Ruhe bewahren. Weil Wladimir Putin bringt das Thema immer auf den Tisch, sagt mal Dritter Weltkrieg, spricht von Atomen. Und er weiß natürlich genau, dass das bei uns allen große Unruhe auslöst. Und genau das ist sein Ziel, weil so ein Krieg wird nicht nur, in Anführungszeichen, mit Panzern geführt, sondern auch im Kopf der Menschen, also durch soziale Netzwerke, durch Kommunikation. Und wir sollten ein bisschen aufpassen, dass wir nicht seine Sprache nutzen, also die Sprache Dritter Weltkrieg, dass wir uns das nicht zu eigen machen, weil sonst sitzt man wie das berühmte Kaninchen vor der Schlange und macht gar nichts mehr. Und darauf zielt das ab. Deswegen, ich habe Verständnis dafür, aber wir sollten diese Sprache selber nicht verwenden.
Also muss ich jetzt nicht mehr Angst haben, weil wir Waffen liefern?
Nein, ich glaube, das müssen Sie nicht. Im Gegenteil. Sie müssten mehr Angst haben, wenn wir nichts machen, weil uns klar sein muss, wenn dieser Krieg von Wladimir Putin gewonnen wird, wird er die Ukraine von der Landkarte wegwischen. Die wird dann zu Russland gehören. Und dann wird er den nächsten Krieg beginnen. Und wir haben große Sorge, dass er Moldawien angreift, dass er Georgien angreift und letztendlich auch die baltischen Staaten, also Estland, Lettland und Litauen. Das wäre dann NATO-Gebiet und das wäre dann auch indirekt ein Angriff auf uns. Und deswegen muss man jetzt stoppen, damit das nicht weitergeht.
Und was ich mich auch immer frage, ist, wo ist denn eigentlich der Unterschied, ob jetzt deutsche Soldaten oder deutsche Waffen kämpfen?
Also wir sind ja abhängig und das ist auch gut so vom Völkerrecht. Und das Völkerrecht gibt einem Land, was angegriffen wird, das Recht, sich zu verteidigen. Und das Völkerrecht sagt auch, dass bei der Verteidigung andere Länder helfen dürfen. Das tun wir, indem wir eben übrigens nicht nur Waffen schicken. Wir helfen auch im humanitären Sinne, also schicken auch Nahrung, Wasser, also all das, was dazugehört, damit Menschen auch die Chance haben, zu fliehen, besser gesagt, wenn sie dort bleiben, auch unterstützt werden in ihrem täglichen Leben. Und das Völkerrecht besagt aber ganz deutlich, dass wir keine Soldaten auf ukrainischem Grund haben dürfen, also keine Franzosen, keine Deutschen, keine Italienischen. Das machen wir auch nicht, das kommt für uns auch nicht in Frage. Insofern halten wir uns an das Völkerrecht. Was Putin damit macht, der hält sich nämlich nicht dran, sonst hätte das Land, die Ukraine, auch nicht überfallen. Das wissen wir natürlich nicht, aber wir sind laut Völkerrecht, sind wir auf der richtigen Seite.
Und sollte Aufrüstung aber auch nicht immer die letzte Möglichkeit sein? Also ist es nicht auch besser, es erstmal auf diplomatischem Weg zu versuchen?
Naja, das ist ja passiert. Also Putin hat ja die letzten Jahre, vor allen Dingen 2014, die Krim annektiert und ist schon in die Ostukraine einmarschiert. Da sind übrigens 14.000 Menschen ums Leben gekommen in dieser Zeit, bevor jetzt dieser Krieg ausgebrochen ist. Und es gab ja ganz viel Diplomatie. Der Westen, die westlichen Länder sind immer offen und wir sowieso für Diplomatie. Aber das interessiert Putin nicht. Er hat Dinge gesagt und er macht das Gegenteil. Und das ist genau das Problem, dass er ist eben nicht erreichbar für Diplomatie. Trotzdem, parallel dazu sollte es laufen. Aber wichtig ist natürlich, dass wenn man diplomatisch unterwegs ist, muss in dem Moment die Kämpfe ein Ende haben, müssen Flüchtlinge die Möglichkeit haben, das Land zu verlassen. Das alles bricht Wladimir Putin. Und deswegen ist neben allen Bemühungen es jetzt eben auch angesagt, sich entsprechend mit der Armee zu verteidigen.
Also ist mit Putin sozusagen gar nicht mehr richtig, auf diplomatischem Wege zu sprechen, sondern man kann jetzt nur diesen Frieden schaffen mit Waffen, würden Sie sagen? Ist das möglich?
Ja, das ist möglich. Und wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt, weiß man, Adolf Hitler, der diese Welt in einen schrecklichen, grausamen Krieg geführt hat, Millionen Menschen umgebracht hat, der wäre nicht durch Worte gestoppt worden. Auch da bedürfte es leider der Armeen, die Deutschland zur Kapitulation gezwungen haben. Und in diesem Fall muss ich sagen, dass wir als Westen uns dagegen stemmen müssen, in der Hoffnung, dass Wladimir Putin seine Truppen abzieht und dass wir dann irgendwann in weiter Zukunft wieder ein normales Verhältnis zu Russland bekommen. Das wird allerdings dauern, weil mit Wladimir Putin wird sich im Westen keiner mehr an den Tisch setzen.
Vielen Dank, dass Sie mit mir gesprochen haben.
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und ich weiß, wenn Sie mir erlauben darf, das noch zu sagen. Das ist ein sehr ernstes Thema. Ich weiß, gerade für Sie als junge Menschen ist es bedrückend, wenn man auf die Welt kommt und in einer friedlichen Welt geboren ist. Aber Frieden und Freiheit und so wie wir leben, ist eben nicht selbstverständlich. Und deswegen muss man wehrhaft sein, deswegen muss man auch bereit sein, seine Werte zu verteidigen. Und deswegen machen wir das nicht, um hier Kriegsszenarien heraufzubeschwören, sondern dass wir eben die Chance haben, Sie als junge Menschen eben auch in Zukunft in Frieden, Freiheit und die Menschenrechte achtend weiterleben können.
Vielleicht ging es euch ja gerade genauso. Ich fand es irgendwie mal ganz angenehm, so klare Worte zu dem Thema zu hören. Und es hat mir auch irgendwie so ein bisschen Sicherheit gegeben, weil ich sonst aktuell das Gefühl habe, dass die Politik sich gerade auch irgendwie sehr unsicher ist. Und Strack-Zimmermann wurde ja am Ende auch nochmal so richtig menschlich. Das fand ich ganz schön, weil sie mir auch dadurch so das Gefühl gegeben hat, dass es jetzt keine Entscheidung war, die so über die Köpfe hinweg getroffen wurde, sondern dass die Bundesregierung Pro und Contra da ganz gut abgewogen hat.
Ja, und sie hat ja auch nochmal deutlich gemacht, dass Wörter wie Weltkrieg oder Atomkrieg auch so bewusst von Putin verwendet werden, um uns Angst zu machen. Also daran habe ich irgendwie vorher noch so gar nicht gedacht, aber indem er sowas halt so in den Raum wirft, sozusagen, klar, also wenn ich an Weltkrieg oder Atomkrieg denke, natürlich bekomme ich da direkt Angst und auch mehr Angst, als wenn man nur Krieg sagt zum Beispiel. Und das hat sie nochmal ganz gut eingeordnet, dass es extra ist, dass es auch ein Teil der Propaganda ist, dass man Weltkrieg oder Atomkrieg benutzt und dass wir das vielleicht deshalb gar nicht so auch verwenden sollten, sondern eher andere Wörter verwenden sollten.
Ja, wir merken es ja auch selbst. Also wir unterhalten uns ja auch voll oft jetzt über Krieg und nutzen da halt auch diese Begriffe, weil die ja irgendwie immer fallen und halt so voll emotional was bei einem auslösen. Zum Beispiel gestern habe ich Vicky auch einfach aus der Bahn angerufen, weil ich mir irgendwie nochmal Gedanken gemacht habe über den Krieg und dann auch richtig Angst bekommen habe und ich dann irgendwie einfach mit jemandem drüber sprechen musste. Also Putin hat es voll geschafft, dass der Krieg und diese Angst jetzt einfach richtig in unserem Alltag angekommen ist und man sich dadurch halt vielleicht auch einschränkt, aber das hilft ja jetzt auch niemandem weiter.
Sie hat auch nochmal, finde ich, klar gemacht, dass indem Deutschland jetzt Waffen schickt, verteidigen wir auch andere Länder und uns auch selbst, also unsere eigene Freiheit und unsere eigene Sicherheit, und dass es vielleicht nicht der richtige Weg ist, sich sozusagen wegzuducken und das so ein bisschen zu ignorieren, sondern dass man da auch aktiv was für beitragen muss und dass Sicherheit und Freiheit nicht selbstverständlich ist. Und wenn ich so daran denke, in meinem ganzen Leben war es eigentlich selbstverständlich. Also ich habe mich nie in meiner Sicherheit bedroht gefühlt. Ich hatte nie Angst, dass Deutschland angegriffen wird oder dass irgendwelche Nachbarländer von Deutschland angegriffen werden, sondern so Frieden war irgendwie immer so ein Selbstverständnis. Und das hat sich jetzt in den letzten Wochen voll geändert irgendwie, dass man jetzt auf einmal ganz andere Gespräche führt und ganz andere Gedanken sich macht. Aber dass Frau Strack-Zimmermann die Entscheidung der Bundesregierung verteidigt, ist ja auch irgendwie logisch. Sie ist ja auch ein Teil von der Bundesregierung. Und deshalb wollen wir uns jetzt am Schluss nochmal mit einer neutralen Person sozusagen unterhalten. Und deshalb spreche ich jetzt mit Oliver Neuroth aus dem SWR Hauptstadtstudio. Hi Oliver.
Hallo.
Macht Deutschland sich jetzt nicht auch vielleicht zum Angriffsziel für Putin, wenn wir jetzt auch schwere Waffen an die Ukraine liefern?
Das ist natürlich ein Argument, das die Gegner von Waffenlieferungen immer wieder anbringen, dass wir durch Waffenlieferungen quasi zur Kriegspartei werden würden. Da sagt aber die Bundesregierung ganz klar, nein, diese Gefahr besteht nicht. Das Völkerrecht sieht vor, dass ein Staat, der angegriffen wird, sich selbst verteidigen darf und sich natürlich auch Waffen besorgen darf. Also, dass dann Waffen aus Deutschland kommen, ist demnach kein Problem. Allerdings hält sich Putin an dieses Völkerrecht? Das ist die andere Frage, denn wir haben ja gesehen, durch den Überfall der Ukraine ist ihm das Völkerrecht eigentlich ziemlich egal gewesen, bisher zumindest. Und deshalb sagt auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock:
Ich glaube, niemand auf der Welt, außer Herr Putin selbst, kann zu 100% sagen, wenn wir den Schritt gehen, dann passiert am nächsten Tag dieses. Deswegen können wir auch nichts komplett ausschließen. Und wir haben eine Verantwortung, immer die Risiken deutlich zu machen und auf der anderen Seite keine Panik zu schüren.
Experten des Bundestags haben sich das Thema auch noch mal genau angeschaut und sie sind zum Ergebnis gekommen, Waffenlieferungen sind unbedenklich, also wie die Bundesregierung es bisher auch gesagt hat. Damit werden wir keine Kriegspartei. Allerdings will die Bundesregierung auch ja ukrainische Soldaten ausbilden auf den deutschen Panzern. Und da sagen die Fachleute des Bundestags nach genauer Prüfung der Lage, das könnte so eine Grauzone sein. Also da ist nicht so eindeutig geklärt, ob man dadurch auch sich in den Krieg quasi einmischt. Also daher wird die Bundesregierung sich an dem Punkt wohl nochmal genau überlegen, ob diese Ausbildung der Soldaten dann das Richtige ist.
Also das ist so eine ziemlich dünne Linie zwischen Kriegspartei werden und die Ukraine unterstützen.
Absolut. Also bei Waffenlieferungen ist es eben recht eindeutig. Da werden wir keine Kriegspartei. Bei der Ausbildung von Soldaten ist es ein bisschen schwierig.
Hat Deutschland denn überhaupt die Wahl zu sagen, wir liefern keine Waffen oder keine schweren Waffen, oder sind die da auch in irgendwelchen Bündnissen drin, die die dazu sozusagen verpflichten?
Ja, Deutschland gehört zu Bündnissen, zur EU zum Beispiel und zur NATO. Das ist ja ein Militärbündnis aus 30 Staaten. Und die Bundesregierung hat immer wieder betont, wir stimmen uns bei allen Schritten, die wir nun tun, mit den Bündnispartnern ab, also mit den anderen Staaten. Und weil einige EU-Länder auch schon schwere Waffen geliefert haben an die Ukraine, war Deutschland da auch so ein bisschen unter Druck, unter Zugzwang. Aber Deutschland hätte auch auf dem Standpunkt bleiben können zu sagen, nein, wir gehen diesen Schritt eben nicht mit, wir bleiben ein bisschen zurückhaltend beim Thema Waffenlieferung.
Aber warum hat sich Deutschland dann so schwer getan, so lange, dass sie keine schweren Waffen liefern wollten, wenn andere Länder das auch schon länger gemacht haben?
Ja, der Bundeskanzler hat das immer wieder betont, dass er da wirklich auch ja hin und her überlegt hat. Und ich glaube wirklich, diese Frage, wird man Kriegspartei oder nicht, die ist ja jetzt einigermaßen geklärt, aber das hat eben auch noch ein bisschen gedauert, bis man da wirklich zu einer Antwort kam.
Wir wollen ja jetzt keine Panik schüren, aber wenn wir ehrlich sind, dann macht die aktuelle Lage ja schon irgendwie Angst. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Lage jetzt noch weiter eskaliert?
Ja, wie es auch schon die Außenministerin eben gesagt hat, niemand weiß, was in Putins Kopf genau vorgeht, was er als nächsten Schritt machen möchte. Das weiß nur er. Aber so viele Länder auf der Welt liefern ja schon schwere Waffen an die Ukraine, haben das schon früher getan als Deutschland. Und wenn also dieser Punkt ein Kriterium für Putin sein sollte, zu sagen, wir schlagen zurück ab der Lieferung von Panzern zum Beispiel, dann hätte er das ja schon tun können, wenn das das Kriterium gewesen wäre. Und man muss auch bedenken, Putin weiß natürlich, dass ein Angriff auf NATO-Gebiet auch einen Gegenangriff zur Folge hätte. Wenn er also den berühmten roten Knopf drücken würde und Atomwaffen aktivieren würde, kann er sich sicher sein, dass die NATO-Staaten das sofort auch tun werden. Und militärisch gesehen ist die NATO deutlich stärker als Russland. Also sprich, Wenn er was wagt, wird sein Land genauso zerstört.
Aber wie wahrscheinlich ist das jetzt? Weiß man nicht.
Das kann man wirklich nicht sagen. Also ich glaube, dass die Bundesregierung eben lange ja abgewägt hat, liefern wir jetzt Waffen oder nicht. Und sie hat es wirklich sehr gründlich abgewägt und gründlich darüber nachgedacht. Also ich denke, dass alle Schritte, die Deutschland jetzt unternimmt, nicht dazu führen, dass wir in einen Krieg wirklich reingezogen werden. Also um das mal auf den Punkt zu sagen, die Wahrscheinlichkeit halte ich für gering.
Ist natürlich auch voll die schwierige Situation, in der die Bundesregierung gerade ist, was auch Annalena Baerbock gesagt hat, dass niemand einfach weiß, welcher Schritt zu viel wäre sozusagen.
Ja, und ich kann auch voll verstehen, dass man da jetzt Angst hat und halt deshalb denkt, sollten wir wirklich Waffen liefern, weil wenn man ja Angst hat, dann betrachtet man das ja nicht mehr so nüchtern und denkt sich halt so, ja, ist es jetzt so schlau, dass wir uns da einmischen und so. Ich merke auch, dass mir manchmal da so die Gedanken kommen, aber das hat uns ja Marie-Agnes Strack-Zimmermann ganz gut erklärt. Wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, dass es eben nichts bringt, einfach nichts zu machen, sondern dass Deutschland auch für unsere Sicherheit schwere Waffen liefert.
Ja, und wie gesagt, halt niemand kann irgendwie in Putins Kopf gucken und deshalb ist die Lage halt gerade so voll unübersichtlich, weil man nicht weiß, was ist jetzt der richtige und was ist der falsche Schritt oder welcher Schritt ist vielleicht gerade schon zu viel. Aber durch die Folge habe ich jetzt auf jeden Fall besser verstanden, was überhaupt schwere Waffen sind und wie dann so ein Waffenexport überhaupt abläuft, weil davor hatte ich überhaupt noch gar keine Ahnung. Das heißt, dass nicht einfach die Rüstungsfirma an die Ukraine oder an andere Firmen einfach liefern kann, sondern dass zum Beispiel auch die Bundesregierung immer zustimmen muss und immer damit einverstanden sein muss, dass Waffen geliefert werden. Und dass es auch gerade wichtig ist, dass die Ukraine sich verteidigen kann.
Ja, es hat doch mal so voll Licht ins Dunkle gebracht, weil, wie gesagt, es war mal so eine Blackbox irgendwie. Also man wusste halt nicht so viel darüber. Und ich finde, es ist auch normal, wenn man jetzt Angst hat bei dem Thema und sich da auch vielleicht mit anderen Leuten drüber reden muss oder so. Das also ist ja klar in so einer Lage, wie wir jetzt sind.
Wir reden auch ganz viel darüber.
Genau, genau.
Also immer so, wenn man Angst hat oder so, ist es, glaube ich, schon so generell einfach so ein ganz guter Tipp vielleicht, sich mit anderen Leuten darüber auszutauschen. Und es hilft vielleicht zu wissen, dass man nicht so alleine mit der Angst gerade ist.
Vor allem, weil es ja so eine Angst ist, die man nicht kennt. Also wir hatten ja so eine Angst noch nicht vorher. Und deshalb, also wir machen das so, wir nehmen uns auch mal bewusst Pausen davon, Nachrichten zu konsumieren, weil ich habe das richtig gemerkt, also wenn ich das zu viel mache, dann belastet mich das voll. Und genau, ich weiß, es ist halt auch eine privilegierte Meinung, das nicht immer Nachrichten zu konsumieren, weil es eben nicht jeder kann. Und wir sollten auch auf keinen Fall unsere Augen vor dem Krieg verschließen. Aber ich finde auch, es bringt ja jetzt niemandem was, wenn wir alle irgendwie voll die Panik haben und deshalb auch in unserem Alltag hier total eingeschränkt sind.
Aber falls ihr trotzdem Angst haben solltet und das Gefühl habt, dass ihr vielleicht auch mit niemandem so richtig darüber reden könnt oder wollt, dann holt euch auf jeden Fall Hilfe. Zum Beispiel bei der Telefonseelsorge. Da ist die Nummer 0800 111 0111. Oder ihr könnt auch gerne in den Shownotes vorbeischauen. Da haben wir euch auch noch Podcasts oder Artikel verlinkt, die auch Tipps geben, wie man mit der momentanen Situation besser klarkommt.
Und auch unsere WDR-Kolleginnen von Ticker News machen was zu dem Thema. Schaut gerne mal bei denen auf Instagram vorbei. Wir sind da auch zu Gast bei denen. Und auch generell, wenn ihr Bock habt auf Nachrichten und immer up-to-date bleiben wollt, dann können wir euch Ticker News echt voll auf Instagram empfehlen. Dazu gibt es auch den Link in den Shownotes.
Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat und dass ihr jetzt auch, so wie wir, einfach ein bisschen mehr Plan darüber habt, was gerade eigentlich abgeht, was mit schweren Waffen zum Beispiel gemeint ist. Und falls ihr was Neues gelernt habt, dann teilt die Folge auch super gerne mit einem Freund oder einer Freundin.
Und wie immer könnt ihr uns Feedback dalassen auf Instagram oder per Mail und auch Themenvorschläge uns wieder schicken. Und wie immer lasst auch gerne ein Abo da oder aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt hier von dem Podcast. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung da.
Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Tschüss.
Ciao.
Die und du. Dein Politik-Podcast von Das Ding und dem SWR Hauptstadtstudio Berlin. Neue Folgen alle 2 Wochen in der Das Ding-App, der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.